Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Ich freue mich, heute in Berlin zu sein, meine Güte. Das war ein Erlebnis heute, das sage ich euch. Ich habe zum ersten Mal in Berlin selber gewaschen. Meine schwarzen Sachen. Ich habe mich entschieden, nur noch schwarze und weiße Sachen. Das macht das Leben einfacher. Da hat man nur noch zweimal, man muss sich nicht so viel entscheiden. Ne? Also habe ich meine schwarzen Sachen gewaschen und bin ja auch gebildeter Mann und so. Und auch ohne meine Frau kriege ich das locker hin. Und da dachte ich so, 40 Grad, Buntwäsche, zack. Und dann habe ich was entdeckt in dieser wunderbaren Waschmaschine, die ich da habe. Da steht auch trocknen. Da habe ich gedacht, ja, trocknen. Das hat meine Gabi nicht gesehen. Habe ich gedacht, das hat die vergessen. Das letzte Mal hat die da einfach so einen Ständer aufgebaut und so weiter in der kleinen Wohnung. Ich krieg das hin ohne Ständer. Stell das ein. Das sind 20 Zentimeter kleiner geworden. Jetzt weiß ich, warum das so ist. Also, was willst du machen? Naja, gut, okay. Bitte verrate das nicht meiner Gabi, dass ich jetzt... Das ist ein bisschen peinlich. Sie ist heute nicht da, sie ist in Mainz. Ich würde gerne weitermachen mit unserer Serie, die letzte Woche begonnen haben, mentale Gesundheit. Und letzte Woche haben wir gesprochen über einen Kampf der Gedanken zwischen Wahrheit und Lüge. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, gesagt, Charakter ist die Fähigkeit, mit den Anforderungen der Realität angemessen zu sagen, die Fähigkeit, mit den Anforderungen der Realität angemessen umzugehen. Das ist mentale Gesundheit. Und Henry Cloud hat gesagt, es ist Charakter, weil Charakter hat genau damit zu tun. Charakter ist nämlich das Ergebnis von Gedanken und das Ergebnis aus Gedanken kommt aus Taten und aus Taten kommt eine Gewohnheit. Und siehst du eine Gewohnheit, dann kommt ein Charakter. Also hat ein Charakter ganz viel mit mentaler Gesundheit zu tun. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und mentale Gesundheit wird zuallererst bestimmt von einem Kampf zwischen Wahrheit und Lüge. Darüber haben wir gesprochen letzte Woche. Und es gibt diesen Kampf und wir dürfen diesen Kampf nicht ignorieren. Wir können ihn nicht ignorieren, weil er findet statt. Per Default, also quasi Standardeinstellung, wenn du so willst, ist die, dass der Teufel versucht, uns Lügen zu erzählen. Der versucht uns keine Wahrheit zu sagen, keine einzige, sondern er versucht uns zu belügen. Das ist die Standardeinstellung. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen und wir können nicht passiv das einfach hinnehmen. Und sagen, ach ja, das ist eine gute Sache, belogen zu werden. Sondern wir müssen wissen, da ist ein Lügner von Anfang an und sein Ziel ist, uns zu belügen und uns zu zerstören. Aber es ist eben nicht nur der Teufel, es ist auch unser Fleisch und es ist auch die Welt. Diese drei Dinge sind gegen uns gerichtet und die versuchen uns zu belügen. Und es ist wichtig, unsere Seele zu belügen, es ist wichtig, dass wir verstehen, wie das funktioniert. Und wir haben gesprochen darüber, die Hauptwaffe des Teufels ist Lüge. Und er will damit Menschen kaputt machen. Das ist sein einziges Ding. Er will damit nicht irgendwie nur dir einen Streich spielen, was deine Freunde machen, wenn sie dir irgendwie die falsche Uhrzeit sagen, wenn du dich irgendwo triffst oder irgendwelche anderen Sachen. Das ist nicht das Ziel vom Teufel, sondern sein Ziel ist es immer, dich wirklich an der Nase herumzuführen und kaputt zu machen. Und Gottes Ziel ist es, dass du in der Wahrheit lebst. Und deswegen ist es so wichtig, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, was ist Wahrheit, was ist Lüge. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass es so etwas gibt wie mentale Karten der Realität, die in unserem Kopf drin sind und wie die funktionieren. Und wichtig ist es, dass wir verstehen, dass wir die richtigen Karten haben und dass wir nicht die falschen Karten haben, sonst kommen wir nicht an. Verstehst du? Das ist genauso wie beim GPS. Wenn du die falsche Karte hast, kommst du niemals an den Ort, wo du hin musst. Verstehst du? Wenn du das nicht, dann kannst du so lange fahren, wie du willst und zwar so engagiert, wie du willst, so schnell, wie du willst. Ich wurde übrigens vorhin geblitzt, das war ein bisschen blöd, aber... Also ich habe gerade nicht aufgepasst, es geht ganz schön schnell in Berlin, mein lieber Scholli. Also es ist ja ruckzuck, ich hoffe, dass es nicht so teuer wird, aber gut. Ja, verstehst du, du kannst dir alle Mühe geben, aber wenn die Karte nicht stimmt, kommst du trotzdem nicht an. Was auch immer dein Engagement sagt, deine Geschwindigkeit, sogar deine Disziplin, das alles lief dir nicht weiter, die falsche Karte im Kopf und du wirst nicht ankommen. Deswegen ist es so wichtig, die Wahrheit zu kennen. Und wisst ihr, jemand hat mal gesagt, Ideen sind die Annahme der Realität. Und das Krasse ist, wir können Ideen haben, die der Realität entsprechen oder auch nicht. Das ist krass, was wir können, was wir tun können. Wir können uns Sachen überlegen, die es gar nicht gibt in der Realität. Und dann können wir diese Dinge in die Realität eventuell bringen oder aber, und das ist das, was passiert, wenn wir etwas denken, was nicht der Realität entspricht und glauben daran an diese Ideen, dann werden wir auf die Realität irgendwann aufschlagen. Und zwar mit ganzer Macht. Und zwar, du musst dir so vorstellen, wenn ich jetzt glaube, dass ich mich hier nicht, also meine Idee ist, meine Annahme der Realität in diesem Augenblick ist, wenn ich mich nach vorne lehne, dann werden mir Flügel wachsen und ich werde über euch drüber fliegen. Das ist meine Idee, meine Annahme der Realität. Und wenn ich es jetzt teste, dann werden wir alle sehen, ob die richtig war oder falsch. Ich vermute jetzt, da das jetzt nur so eine Idee war und ich nicht daran glaube, dass ich wahrscheinlich da unten aufschlagen werde mit voller Wucht in die Realität und ich werde keine Flügel bekommen. Okay. Wenn jemand aufwächst mit der unausgesprochenen Botschaft, du bist nur etwas wert, wenn du perfekt bist, das gibt's ja, dass Menschen das denken, dann heißt das deine mentale Karte. Dann ist es so in dir drin. Du sagst, du bist wertvoll, wenn du perfekt bist. Das ist eine Knecht, eine Lüge, die dich kaputt macht. Und die wird durch das Leben navigieren. Du wirst immer versuchen, perfekt zu sein, damit du Wert bekommst, weil das ist unsere Suche nach Wert. Auch dann, wenn du intellektuell weißt, dass Gott dich liebt. Warum? Weil die mentale Karte, an die du glaubst, die läuft in dir ab, trotz intellektuellem Anderswissen. Und das ist so krass, wir müssen die Lügen, die mentalen Karten in uns enttarnen und Gott möchte das gerne für uns tun. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Wenn du das nachhören willst, kannst du alles im Internet machen und dann bist du dann informiert. Und das Krasse ist, wenn du an Ideen, wir können alles Mögliche in unseren Gedanken uns vorstellen. Der Punkt ist, wenn wir anfangen daran zu glauben, dann bekommen sie Gewicht, bekommen sie Kraft und dann können sie unserem Leben helfen oder unserem Leben schaden. Das ist sehr, sehr powerful. Heute möchte ich über ein anderes Thema, oder ich möchte weitergehen eigentlich mit dem Thema. Und zwar würde ich ganz gerne sprechen, Gott will dein wahres Ich. Gott will dein wahres Ich oder einfach nur dein wahres Ich. Wer bin ich eigentlich wirklich? Das ist eine große Frage. Und wenn du dich umschaust, mittlerweile ist es eine der wichtigsten Fragen in dieser Zeit geworden. Alle fragen sich das. Jeder gute Film geht darüber, eigentlich, wer bin ich oder wer bist du? Weil mit dieser Frage ist verbunden, welchen Wert hast du oder hab ich? Das ist die Frage nach dem Wert. Wer bist du? Ist die gleiche Frage wie viel Wert hast denn du? Es ist die Frage, mit der wir zunächst einmal überhaupt zu verstehen und uns erstmal selbst zu finden, uns zu identifizieren, zu sagen, irgendwie uns zu fassen zu bekommen, wer wir überhaupt sind. Das ist die Frage, wer bin ich? Mit der Frage versuchen wir auch dann, uns zu positionieren zu anderen Menschen oder zu einem Kontext. Wir versuchen irgendwie zu sagen, wer bin ich, sagt auch, wie stehe ich zu anderen oder wie stehe ich zur Welt oder wieder zu dem Leben oder was auch immer. Mit dieser Frage versuchen wir, uns Qualitäten und Eigenschaften anzueignen. Wer bin ich? Und wenn dann die Antwort lautet, ich bin ein Millionär, das sagen manche Leute, die Millionäre sind. Und sie wollen was damit sagen? Sie wollen damit einen Wert angeben. Und andere, die nicht Millionäre sind, die sagen, ha. Aber in Wirklichkeit denken sie, wäre ich auch gerne. So ist das. Wir versuchen uns mit dieser Frage, wer bin ich, versuchen wir uns zu definieren. Wer bin ich, ist mit der Antwort auf diese Frage, bemessen wir uns. Wir bemessen unsere Existenz in der Geschichte. Wir bemessen damit unseren Platz auf dem Planeten. Wir sagen, oh, was ist das? Was ist unser Ort, unsere Bedeutung für die Welt, unseren Wert für unsere eigenen Augen und für die Augen von anderen Menschen? Es ist eine wichtige, wichtige Frage. Und deswegen müssen wir anfangen, darüber nachzudenken. Und wir denken darüber nach, ob wir das wollen oder nicht. Und ich glaube, wir müssen richtig darüber nachdenken. Wir können sie nicht einfach so nebenbei laufen lassen. Und zwar, ich habe mal eine Hilfe mitgebracht, mit der du so ein bisschen deine Identität erfassen kannst. Eine Definition aus dem Bereich der Soziologie, haben wir zur Hilfe genommen, lautet: Identität ist das interne, sich selbst interpretierende Gedächtnis. Also was du über dich selber denkst quasi. Das ist, was es ist. Und ich habe da auch mal eine Grafik mitgebracht. Vielleicht haben wir die. Haben wir die? Wenn jemand anfängt zu schwitzen, dann habt ihr sie nicht, aber sie ist da. Und das ist jetzt eine ganz, ganz einfache Sache. Das sind einfach hier die Identität eines Menschen und dann habe ich hier 7 Punkte drin. Das sind einmal natürlich deine körperlichen Funktionen, ob du Mann oder Frau bist zum Beispiel, deine Lebensgeschichte, aus der du kommst, soziale Bindungen, Vorlieben und Interessen, also was du gerne magst und was du gut findest, die Grenzen, die wir in unserem Leben haben, was wir können und was wir nicht können, auch das bestimmt, wer wir sind. Dann auch was sich verändert hat, auch das bestimmt, wer wir sind. Und auch der Sinn, den wir haben für die Zukunft. Wie leben wir mit der Vergangenheit und wie leben wir auch mit der Zukunft? Das sind jetzt so einfach 7 Sachen. Es könnten mehr sein, es könnten weniger sein. Aber um euch einfach mal eine Idee zu geben, was ist eigentlich Identität? Das ist nicht nur eine Sache. Das sind viele verschiedene Faktoren, die da zusammenspielen. Und wenn Menschen das ganz stark reduzieren und sagen, ich bin, zum Beispiel, letztens habe ich jemanden getroffen, der gesagt, ich bin Mutter, hat die zu mir gesagt. War eine Frau, logischerweise. Und die hat gesagt, das ist, was sie ist. Und das, damit wollte sie sagen, und sie hat mir das auch gesagt, es gibt ja nichts Höheres. Seht ihr, Wert. Sie wollte mir sagen, das ist das höchste Wert. Ich hab mich nur gefragt, wenn jemand das sagt, wenn jemand sowas sagt, dann verengt er seine Identität. Und weißt du, wenn dann was schiefläuft mit dem Muttersein, dann ist dann ruckzuck ein Problem in ihrem Leben. Und deswegen Menschen, die sagen, ich bin Millionär, ich bin Mutter, ich bin Pastor, ich bin, das ist eine Verengung von deiner Identität. Und ich meine, das sagt mir, ganz ehrlich, ich bin auch Pastor. Und das sagt man ja nicht, weil das jetzt irgendein blöder Job ist, sondern weil es Identität bestimmt, Wert bestimmt. Deswegen sagen das Leute. Und so, das müssen wir sehen. Das ist Identität, es gehört zu dir, es ist vielfältig, es ist nicht so einfach zu fassen, es sind verschiedene Dinge, die da zusammengehören. Und ihr müsst Folgendes wissen, wenn wir nicht so richtig verstehen, wer wir sind, dann leben wir quasi mit einem Fake-Ich, mit einer Nicht-Ich-Identität. Und das wollen wir nicht und deswegen fragen wir uns ständig, wer bin ich eigentlich? Weil wir wollen the real deal, mit uns selbst auch. Wir wollen nicht in einer Realität leben, die nicht uns selbst entspricht. Das ist schwierig. Wir können anderen für eine gewisse Zeit vielleicht was vormachen und ihnen ein Bild von uns malen. Aber wir selbst wissen, dass da was nicht stimmt. Und wir können auch Gott nichts vormachen, ehrlich gesagt. Auch der weiß, dass da was stimmt. Und auch es gibt ja Leute sogar, die sich bewusst selber belügen. Also, weißt du, du sagst dir selber, dass du der bist, obwohl du weißt, dass du lügst, lügst du trotzdem. Das ist kompliziert. Dann sagst du, das muss doch rauskommen. Aber manchmal, wir sind so komisch, wir wünschen uns das so sehr, wer wir sind oder wer wir sein sollen, dass wir diese Lüge verfestigen und dann vergessen, dass wir gelogen haben. Und dann leben wir in dieser Lüge. Und es braucht Gottes Wahrheit, damit sich diese Lüge offenbart. Und wir kommen, ganz ehrlich, manche Leute sind clever, die versuchen sich irgendwie was zurechtzuschneidern und zu bauen, aber das wird nicht klappen, das wird nicht funktionieren, es tut mir leid. Wenn wir sagen, was wir seien, aber wir sind es nicht, haben wir keine Autorität. Ist es schon mal aufgefallen, wenn du in etwas lebst, was du nicht bist? Oder andersherum gesagt, wenn du Autorität und dann hast du Wahrhaftigkeit und dann hast du Vertrauen. Aber wenn du es nicht hast, wenn du das nicht bist, ist all das auch nicht da. Deswegen ist Identität so wichtig. Und jetzt ist die gute Frage heute, gut, dass du sie stellst, Dankeschön, dass du sie stellst, dass du sagst, wie komme ich also zu meinem wahren Ich? Wie komme ich dahin? Und ich möchte dir erstmal sagen, Jesus will, dass du das hast, dass du das entdeckst, dass du da reinkommst. Und die einfache Antwort ist eine zweiteilige Antwort. Die erste ist, wir können uns selbst nicht definieren, das können wir nicht, wir können uns selbst nicht bestimmen. Und das liegt daran, dass uns immer die Lügen des Teufels und ein Teil von uns, darauf kommen wir gleich, immer daran hindern wird, dass wir ehrlich zu uns selbst sein können. Wir können uns selbst nicht bestimmen. Wir schaffen das nicht. Wir sind nicht in der Lage, uns selbst zu erschaffen, zu erfinden oder auch nur einzuschränken. Das können wir nicht. Was wir brauchen, wir müssen, damit wir wissen, wer wir sind, gibt es nur eine gute Chance, und dass wir suchen und wir erkennen, wer Gott ist. Und damit kann er uns sagen, wer wir sind, weil er hat uns gemacht. Das ist die einzige Chance für uns, herauszufinden, wer wir wirklich sind. Seid ihr noch da? Ich möchte es echt nicht zu krass machen, aber was soll ich sagen? Wenn wir das nicht tun, ganz ehrlich, dann sind wir ein Häuflein Elend, vielleicht ein schönes Häuflein Elend, aber auf Dauer kommen wir damit nicht durch. Wir werden das nicht schaffen. Wir brauchen Gottes Wahrheit über uns selbst in unserem Leben. Und hier ist die gute Botschaft, sie ist besser als unsere Lüge. Selbst besser als unsere Premium-Lüge. Selbst besser, verstehst du, das, was Gott über uns denkt, ist so viel gesünder und so viel powervoller über dir selbst, als alles, was du dir selber ausdenken kannst. Und das ist ziemlich gut. Wie komme ich also an diesen wahren Ort? Und wisst ihr, ich möchte euch heute Abend vor allen Dingen eine Sache zeigen, und ich habe das Gefühl, dass das einige Leute hier hören müssen, und vielleicht musst du es hören und du bist schon seit Jahrzehnten unterwegs mit Jesus und vielleicht schon lange, lange Zeit, und du fragst dich, wieso pralle ich immer wieder an diese Mauer, wieso komme ich nicht über diesen Zaun, wieso bleibe ich da hängen, wieso kommt das einfach nicht weiter, und du bist frustriert und du denkst dir, ach du meine Güte, ich möchte dir etwas zeigen in der Schrift. Und ich hoffe, es hilft dir, weil ich glaube, dass Gott etwas tun will in dieser Kirche, in dieser Gemeinde. Er möchte Menschen helfen, diese Mauer nicht nur zu überwinden, sondern durch diese Mauer hindurch zu gehen. Vielleicht zum ersten Mal, damit du das Neue, was Gott für dich hat, erobern kannst. Aber dazu ist eine Sache notwendig, nämlich, dass wir zu unserem wahren Ich zurückkehren. Folgendes entdeckt. Seid ihr noch da? Genesis 32, lese ich euch mal vor, 32. In der Nacht stand Jakob auf, er nahm seine beiden Frauen, die beiden Sklavinnen und seine 11 Söhne mit sich und überquerte den Jakobfluss an einer Furt. Auch seinen gesamten Besitz brachte er über den Jabok, so heißt er, nicht Jakob, Jabok. Dann blieb er allein zurück. Da kam ein Mann und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, gab er ihm einen Schlag auf sein Hüftgelenk, sodass es ausrenkte. Dann sagte er, lass mich los, denn der Morgen dämmert schon. Doch Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht los, bevor du mich gesegnet hast. Diese Erfahrung, die hier Jakob macht, die nennt Peter Scacero, nennt das eine Mauererfahrung. Eine Mauererfahrung. Hier ist Jakob am Jabok-Fluss. Und er trifft Gott und er kommt nicht weiter, er kommt nicht über dieses Ding hinweg. Er hat sein ganzes Leben gekämpft. Er hat gekämpft mit seinem Bruder, mit seinem Vater, mit seiner Mutter, mit seinem Onkel, mit seiner eigenen Frau. Er hat gekämpft und nun kämpft er mit Gott. Und es ist eine Mauer, und ich habe Folgendes entdeckt, weil wenn du die Schrift untersuchst und dir das anschaust, gibt es diese Mauer überall. Es ist nicht nur Jakob, der auf diese Mauer stößt, sondern jeder Christ stößt irgendwann auf diese Mauer, in der bestimmte Dinge, Muster, Ideen nicht mehr tragen. Und Gott benutzt diese Krise, diese Mauer, um uns zu zerbrechen, um etwas von unserem Ich wegzutun, was Falsches, Heilung zu bringen, uns Veränderung zu bringen. Aber es braucht diese Mauer. Ich wünschte, es würde auch anders gehen. Ich wünschte, ich könnte euch heute sagen, oh, es braucht diese Mauer, du kriegst es irgendwie anders hin, wenn du gescheit bist, wenn du einigermaßen. Aber wie soll ich sagen? Johannes vom Kreuz, ein alter Mönch, hat gesagt, die dunkle Nacht der Seele zu dieser Mauer. Richard Rohr, ein bekannter, ich glaube, der ist auch Mönch oder zumindest geistlicher Priester, der sagt, die zweite Halbzeit des Lebens. Thomas Merton hat gesagt, die Wüste und das wahre Selbst zu dieser Mauer. Henry Nouwen hat gesagt, vom Erfolg zur Fruchtbarkeit. Peter hier die Mauer nennt. Dallas Willard, hatten wir letzte Woche schon, nennt es the renovation of the heart, die Erneuerung des Herzens. C.S. Lewis nennt es das Schmelzfeuer. John Bunyan, der hat diese Pilgerreise geschrieben, nennt es der Sumpf der Verzagtheit. Eugene Peterson, der hat die Message Bible geschrieben, er hat gesagt, es ist der lange, mühsame Weg der Nachfolge. Sie alle haben diesen Punkt entdeckt, sie alle haben diese Mauer entdeckt und sie haben gesagt, der ist irgendwann im Leben eines Christen kommt er. Der gleiche Punkt, an dem auch Abraham 5 oder 6 Mal stand in seinem Leben. 5 oder 6 Mal. Das erste Mal, als Gott zu ihm gesagt hat, verlasse deine Familie, verlasse dein Haus, verlasse dein Land, verlasse alles, was du hast. Das ist das erste Mal, das ist fast so eine Krise. Er wäre nie in die Verheißung Gottes hineingekommen, nie in das hineingekommen, was Gott für ihn hatte. Hätte er durch diese Krise, durch diese Wand nicht einen Weg gefunden. Und glaub mir, seine Familie wollte ihn aufhalten, sein Vater wollte nicht folgen. Eigentlich war der Plan, dass sein Vater mitkommt, aber der ist irgendwo hängen geblieben, in der Mitte. Als er dann ankommt im verheißenen Land, wisst ihr, was dann da los ist? Da gibt's erstmal eine Hungersnot und er muss dann weiter wandern nach Ägypten. Und er kommt nicht zurecht. Das nächste, was passiert, er bekommt Stress mit seinem Bruder, weil den sollte er eigentlich zurücklassen, hat er aber mitgenommen, also ein Kompromiss eingegangen. Es gibt einen Krieg und es gibt Stress wegen ihm, den muss er dann irgendwie befreien. Nach 11 Jahren, er hat die Verheißung bekommen, er wird ein eigenes Volk haben. Nach 11 Jahren, nach der Verheißung, sagt er sich, naja, vielleicht hat ja Gott gedacht, ich hab's mit einer anderen Frau. Und er schwängert Hagar und bekommt seinen Ismael. Aber das ist nicht die Verheißung Gottes über seinem Leben. Das ist nicht, was Gott gesagt hat. Deswegen muss er weitere 15 Jahre warten, bis schließlich sein Sohn kommt, Isaak. Dann sagt Gott zu ihm, als er endlich da ist, in Genesis 22, Vers 2, nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du so lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf den du Isaak als Brandopfer für mich opfern sollst. Dieser Mann ging von Mauer zu Mauer zu Mauer zu Mauer zu Mauer. Und irgendwie ist er jedes Mal durchgekommen. Und heute ist sein Name verbunden. Noch heute ist sein Name verbunden mit jedem Christen auf dieser Welt. Denn der Römerbrief sagt, es ist der Glaube des Abraham. Es ist dieser Glaube, der bis heute unser Glaube ist. Es ist dieser Glaube, der alles verändert. Dieser Mann ist durch so viel Punkte gegangen in seinem Leben. Hätte er nur eine dieser Mauern nicht nehmen können, er wäre nicht weitergekommen in das hinein, was Gott für ihn hat. Ich beobachte das immer wieder, dass Christen zurückstoßen, dass sie dann an diese Mauer kommen, dann gehen sie wieder weg. Und das Schlimmste, was passieren kann, einige Christen verlieren sogar ihren Glauben wegen diesen Mauern. Aber sie alle kommen an diesen Punkt. Dem das äußere Tun, das innere Wachstum auseinanderfallen, aus dem die Identität, wer du wirklich bist, zerbricht. Zerbrechen mag, das Gefühl da ist, dass nichts mehr funktioniert. Das Gefühl, dass alles taub ist, dass alles umsonst war. Irgendetwas geschieht. Ich will euch etwas sagen, Gott will uns auf ein neues Level bringen. Und viele Christen kommen da nicht durch, sie prallen zurück, sie geben auf. Seht mal, es gibt auch Beispiele im Neuen Testament, wo Leute nicht durchgekommen sind. Hananias und Sapphira, wir gucken und sind entsetzt über diese Geschichte, aber es ist nichts anderes als die Herausforderung war, dass Gott etwas in dieser Kirche getan hat mit dem Heiligen Geist. Und sie haben sich gedacht, oh, wir machen mal mit. Aber was der Heilige Geist vorhatte, war etwas Tiefes in ihren Herzen zu tun. Über die Großzügigkeit, über den Neid in ihren Herzen, über das, wie sie sich verglichen haben, wie sie vorgegeben haben, jemand zu sein, was sie nicht sind. Und sie haben heftig bezahlt, sie sind gestorben. Du findest diese Mauer nicht nur bei Abraham, du findest sie nicht nur bei Jakob, du findest sie bei Josef, du findest sie bei David, überall in deren Leben an einem Punkt. Du findest sie bei Jona, du findest sie bei Hiob. Hiob ist ein einziges Buch über diese eine Sache. Ein ganzes Buch über diesen einen Punkt im Leben. Der kommt. Und er führt uns an 42 Kapiteln vor Augen, Kapitel für Kapitel, wird dort ganz scharf, wie chirurgisch, wird vorgegangen und wird getrennt zwischen wahrer Glaube und Religiosität. Echte Gefühle und theoretische Richtigkeiten. Treue, Gehorsam, all das wird dort bis schließlich Kapitel 42, Vers 10. Und Gott gab Hiobs Schicksal eine neue Wendung. Das ist, was Gott vorhat. Das ist, was Gott tun will. Wenn wir bereit sind, durch diese Mauer hindurchzugehen. Und dann heißt es, und ich habe das ganz genau studiert, dieses 42. Kapitel, weil ich es unglaublich finde. Es ist ein Kapitel der Wiederherstellung. Gott gibt Hiob alles zurück. Alles. Und wisst ihr nicht nur, dass es zurückgibt, er gibt es doppelt zurück. Einfach so. Er war schon der reichste Mann. Er war schon der Chef vom Orient, vom vorderen Orient. Er hat schon die A380 geflogen, hat jetzt zwei Jets da stehen gehabt. Verstehst du? Aber das Abgefahrenste, was dann geschieht, ist, da ist dieser kleine Begriff oder diese beiden Worte, in Deutsch sind es drei, aber eigentlich sind es nur zwei, im Hebräischen heißen, meinem Diener Hiob. Da kommt in einem Satz viermal das Wort meinem Diener Hiob vor. Alles ist konstruiert in diesem Buch, alles ist, nichts ist Zufall. Sondern dieses Buch will uns genau zeigen, was Gott wie tut. Und dann untersuche ich das und denke mir so viermal ist ganz schön viel in einem Satz. Und dann gehe ich hin, wenn Gott alles verdoppelt hat in diesem Kapitel 42, hat er auch das verdoppelt. Und ich gucke nach vorne ins Kapitel 1 und ich finde dort zweimal mein Diener Hiob. Was heißt das? Was hat Gott wirklich getan mit dieser Mauer? Er hat die Identität dieses Mannes verdoppelt, verändert. Das wahre Ich von Hiob. Auch das einmal mehr. Und wisst ihr, auch Jesus kannte diesen Moment in seinem Leben. Auch Jesus, unser Herr, unser Erlöser, musste durch diesen Mauermoment gehen. Und wir finden ihn ganz am Anfang von den meisten Evangelien. Und er berichtet, er war 40 Tage in der Wüste. Und schließlich trat der Teufel an ihn heran und versuchte ihn dreimal. Das ist diese Geschichte, von der wir lesen. Das ist diese Geschichte, die alles verändert. Und ich möchte euch diese Story vorlesen, weil sie uns zeigt, was tut Gott, und dir die Angst zu nehmen, dass du nicht durch diese Mauer hindurchgehen kannst. Weil viele Christen scheitern an der ersten Mauer ihres Lebens und sie sind immer noch und sie wundern sich, warum das so ist. Aber es ist, weil sie nicht Gott vertrauen. Es ist, weil das, was hier geschieht, für sie scheinbar zu groß ist, aber es ist für dich. Gott möchte dir die wahre Identität geben, die du eigentlich hast. Er möchte den Teufel in deinem Leben zerstören. Jesus, wisst ihr, was es heißt? Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das ist, was er getan hat. Wir können mit Jesus durch diese Mauer gehen. Lass uns sehen, wie er es gemacht hat. Daran lernen wir, wie wir es tun können, oder? Schaffen wir das? Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob ich irgendeine Uhrzeit... Mal sehen, wie weit wir da kommen. Ihr kennt mich mittlerweile so ein bisschen besser. Wisst ihr, die Sache ist ja die, ich fange jetzt quasi an, hier zum ersten Mal Predigten zu halten, schon seit einiger Zeit. Und meine ersten Predigten sind immer so, wie soll ich sagen, mir fällt immer so viel dabei noch ein. Kennst du das? Wenn du anfängst zu reden und dann denkst du so, darüber kann ich auch mal was erzählen, das steht da gar nicht. Und dann denkst du, darüber kann ich auch noch was sagen. Und dann wird das alles irgendwie länger als geplant. Und das tut mir leid, wenn das so ist, aber das ist immer beim ersten Mal. Und ich bin selber dann immer so interessiert, was könnte man denn da noch drüber sagen? Und darüber, und deswegen, I'm sorry, aber ich gebe mir Mühe. Also, ich lese euch vor, Lukas 4, seid ihr noch da?
Ja.
1 bis 13. Vom Heiligen Geist erfüllt, verließ Jesus den Jordan. Der Geist brachte ihn in die Wüste, wo der Teufel ihn 40 Tage lang in Versuchung führte. Während dieser ganzen Zeit aß er nichts, sodass er schließlich sehr hungrig war. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, verwandle doch diesen Stein in Brot. Aber Jesus erwiderte, nein, in der Schrift steht, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Da führte der Teufel ihn auf die Höhe und zeigte ihm alle Königreiche der Welt in einem Augenblick. Und er sagte zu ihm, ich will dir Macht über diese Länder und all ihre Reichtümer geben, denn ich verfüge über sie und kann sie geben, wem ich will. Das alles will ich dir schenken, wenn du niederkniest und mich anbetest. Jesus erwiderte, in der Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und nur ihm alleine dienen. Da versetzte der Teufel ihn nach Jerusalem auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, spring hier herunter. Denn in der Schrift steht, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen und zu bewahren. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Jesus erwiderte, in der Schrift steht auch, fordere den Herrn, deinen Gott, nicht heraus. Als der Teufel aufgehört hatte, Jesus zu versuchen, verließ er ihn für einige Zeit. Wir lesen das, Jesus ging durch diese Mauer. Und er tat es, und wir lesen das manchmal und denken, easy. Aber wir müssen wissen, dass es einmal ist das, was Jesus hier tut, was er in 40 Tagen tut, Er spielt quasi die Geschichte von Israel nach. Und Israel brauchte 40 Jahre, um durch die Wüste zu kommen. Und wir müssen Folgendes wissen. In der Schrift finden wir eine Reflexion über diese 40 Jahre in Deuteronomium, also im 5. Buch Mose. Und das 5. Buch Mose sagt, Israel hat kein einziges Mal eine Schlacht gewonnen, eine Versuchung gewonnen. Worin Israel versagt hat, hat Jesus jedes Mal gewonnen. Jesus hat gesiegt. Und er hat die Werke des Teufels, die Lügen. Lasst uns anschauen und erkennen, was dies ihm ermöglichte. Seid ihr noch da? Ich weiß, es ist ein bisschen Teaching, aber seid ihr ready für Teaching? Ja. Es ist hart für euch am Samstagabend? Nein. Ein paar Punkte, die mir wichtig sind, und dann beten wir, okay? Dann beten wir das mit dem Heiligen Geist da in die Sache ran, weil ich glaube, dass für einige Leute jetzt schon klar ist, das ist mein Ding. Dass für einige Leute wissen, das ist mein Ding. Ich weiß, ich stehe an dieser Mauer und Jesus will, dass du durchgehst und dass du aufs neue Level kommst. Und er will dir sagen, wie. Das Erste ist, Jesus brauchte den Geist, dann brauchst du auch den Geist. Wenn Jesus den Geist brauchte, um durch die Mauer zu gehen, brauchst du ihn auch. Es heißt in Lukas 4, Vers 1, vom Heiligen Geist erfüllt, verließ Jesus den Jordan. Der Geist brachte ihn in die Wüste. Der Geist brachte ihn in die Wüste. Und dann in Vers 14 heißt es, also danach heißt es genau, kehrte Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt nach Galiläa zurück. Es ist der Geist Gottes, es ist die Güte Gottes, es ist die Kraft Gottes, die dich an einen Punkt bringt, an dem du nicht weiterkommst. Es ist nicht der Teufel. Der Teufel wartet dort. Aber es ist der Heilige Geist. Er will es tun. Und dann heißt es, Vers 15, er lehrte dann in ihren Synagogen und wurde von allen verehrt. Die Wüste ist nicht dein Ort des Versagens. Die Wüste ist der Ort göttlicher Führung. Es ist der Ort, in dem du sein sollst. Es ist nicht der Ort, in dem dich Gott Expedition machst und dort für alle Zeiten verschollen bleibst, sondern Gott möchte, dass du reingehst, dass du erledigst, was zu tun ist und dass du wieder rauskommst. Dass du durch diese Mauer, durch diese Krise, durch diese Wüste hindurchgehst. Und seht euch das mal an, ist das nicht krass? Seht mal, die Geschichte, die hier erzählt wird, ist folgende. Es ist die, Jesus geht durch diese Prüfung und dann heißt es hier, und ich guck mal, wie das formuliert, er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen verehrt. Viele wünschen sich das, dass sie gehört werden, dass sie eingeladen werden, dass sie zu anderen, die anderen mitteilen, was in ihrem Herzen ist. Ich weiß, das ist ein Wunsch von vielen Leuten und es ist interessant, was hier steht. Es steht hier Jesus und vorher hat er das nicht gehabt. Aber nachdem die Prüfung bestanden war, nachdem er durch die Mauer hindurchgegangen ist, nachdem Gott sein Werk in seinem Leben getan hat, nachdem er zu dem wurde, wer da heißt es auf einmal, und alle verehrten ihn. Kann es sein, dass es Dinge in unserem Leben gibt, und ich glaube, das stimmt, mit denen wir überhaupt nicht umgehen können, wenn Gott die nicht in die Hand genommen hat, wenn Gott die nicht geheiligt hat, wenn Gott nicht sich darum gekümmert hat. Viele Christen, die beten wie Verrückte darum, dass sie viel Geld haben. Sie würden es nie sagen, nie zugeben, aber tun sie trotzdem. Aber sie können nicht damit umgehen. Ich schlage dir vor, dass du anfängst zu beten, dass du durch die Mauer kommst. Weil Geld ist nicht das Problem. Dein Herz ist das Problem, das nicht damit umgehen kann. Dein Herz ist das Problem, was nicht mit Ruhm umgehen kann. Dein Herz ist das Problem, was nicht mit Bekanntheit umgehen kann. Dein Herz ist das Problem, was nicht damit umgehen kann, dass es bekannt wird, dass es berühmt wird. Aber was ist alles, was Gott dir geben will? Seid ihr noch da? Ich habe das Gefühl, ihr seid schon ein bisschen müde geworden. Seid ihr schon ein bisschen müde geworden? Nein, oder? Nein. Sag nein. Du bist an der Mauer. Das sind wir jetzt gemeinsam. Wisst ihr, eine weitere Beobachtung, die ich euch mitteilen möchte an dieser Stelle. Es gibt so viel über dieses Ding zu teachen. Ich musste ein bisschen picken, damit das Richtige rauskommt. Jesus, das ist krass, Jesus hatte Hunger. Jesus hatte Hunger, heißt es hier. Und es ist interessant, er hat so lange nichts gegessen, bis er Hunger hatte. Das wird extra nochmal erwähnt. Irgendwie 40 Tage hat er gefastet, sagen, ja klar, hat er Hunger, was soll er sonst gehabt haben? Hat er Hunger. Aber wisst ihr, was interessant ist? Hunger ist etwas, ich weiß nicht, wo es genau in unserem Leben lokalisiert ist, in unseren Gefühlen. Aber Hunger war ja auch das, was Eva hatte, als sie den Apfel aß. Bevor sie, also die Frucht ist ja gut, Bruder, hast ja recht. Aber jetzt lass mich durch. Aber schau, das Ding ist, was du verstehen musst. Hunger gab es, bevor die Sünde in diese Welt kam. Hunger ist etwas, was in unserem Leben, in unserem Ich angelegt ist. Wir kriegen das nicht irgendwie. Manche Leute denken wirklich, wenn sie ins Paradies kommen, ist kein Hunger mehr da. Nee. Hunger ist immer noch da. Und Jesus musste diesen Hunger managen. Und er musste sein Fleisch managen. Und wenn er es musste, müssen wir es auch. Es heißt hier, während dieser ganzen Zeit aß er nichts, sodass er schließlich sehr hungrig war. Und die Frage ist, wonach bist du hungrig? Oder anders gesagt, worauf sähst du? Worauf sähst du? Was ist das, worauf du schaust, worin du investierst? Es gibt einen interessanten Vers in Galater Kapitel 6, Vers 8. Da heißt es, denn wer für sein eigenes Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber für den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Wir müssen verstehen, dass das Prinzip Saat und Ernte ein universelles Prinzip ist in der Bibel. Und dass es für alles Mögliche gilt, auch für unser geistliches Leben. Und die einzige Chance, die wir haben, um unser Fleisch zum Schweigen zu bringen, wir können nichts dagegen tun. Es ist mächtig, es ist powerful. Paulus beschreibt das an verschiedenen Stellen. Ich habe das letzte Woche, glaube ich, auch schon erklärt. Es ist nicht möglich für uns, unserem eigenen Fleisch zu widerstehen. Was wir aber tun können, ist, wir können entscheiden, worauf wir säen. Das heißt, in was wir investieren. Investieren wir auf unser Fleisch oder investieren wir auf den Geist? Der Geist, wenn, und das ist das Ding. Sehen, wir sehen relativ wenig im Vergleich zu der Reaktion, was die Ernte bringt. Guck mal, Apfel, Saatkorn, ist ein Kern, ist so klein, den würdet ihr noch nicht mal sehen, wenn ich ihn in der Hand hätte. Weil er würde zwischen meinem Daumen und meinem Finger, der würde locker reinpassen. Aber wenn ich ihn in die Erde reinschmeiße, kann Folgendes passieren, es wird ein Baum wachsen, dieser Baum wird groß werden und er wird viele Äpfel tragen. Viele Äpfel mit vielen Kernen drin. Das Resultat von einem ganz kleinen Samen ist ein riesiger Baum mit vielen, vielen Äpfeln und vielen, vielen Samen da drin. Jetzt überleg mal, was passiert, wenn du anfängst, in den Geist zu sehen. Jetzt überleg mal, was passiert, wenn du anfängst, den Geist zu ehren. Jetzt überleg mal, was passiert, wenn du anfängst, im Geist zu singen. Jetzt überleg mal, wenn du anfängst, im Geist dich zu orientieren. Was passiert, wenn wir wegkommen von dem, dass wir das Fleisch pflegen und dort hineinwerfen? Und wenn wir anfangen, auf den Geist zu sehen, was kann er tun mit dem, was wir ihm geben? Und das ist, was Jesus getan hat. Das ist, was wir bei Jesus sehen. Nächster Punkt, ich habe noch ein paar Punkte, die sind wichtig. Nur ein paar. Wisst ihr, an dieser Mauer, an der du dich befindest, geht es darum, wer du wirklich bist. Und bevor Jesus in die Wüste kam, bevor Jesus auf die Mauer traf, wurde er getauft. Und da heißt es in Lukas Kapitel 3, also ein Kapitel vorher, Vers 22, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Das ist, wer Jesus wirklich ist. Das ist die Wahrheit seines Lebens. Und was ist der Test? Was ist die Mauer? Die erste Frage, die der Teufel hier in der Wüste stellt, ist, wenn du der Sohn Gottes bist, er stellt nicht eine Frage, sondern stellt in Frage. Er stellt in Frage. Jesus hat noch überhaupt gar nichts geleistet in diesem Augenblick. Er hat noch nichts geleistet. Seine Identität, wer er ist, muss er sich nicht erarbeiten. Seine Identität ist ein Geschenk. So wie deine Identität ein Geschenk ist. Wer du bist, ist ein Geschenk Gottes. Du kannst es dir nicht erarbeiten. Du kannst es dir nicht verdienen. Sondern du bist, und das ist manchmal die Mauer, dass wir herausfinden, wir sind, wer wir sind. Wir sind, wer wir sind, aus der Gnade Gottes und nicht aus was auch immer wir getan haben heraus. In der Wüste wird diese Zusage angefochten, wenn du der Sohn Gottes bist, beweise, dass du der Sohn Gottes bist. Beweise es. Das ist die Stimme, die wir hören. Beweise, dass du wertvoll bist. Beweise, mach weiter, kontrolliere die Lüge, kontrolliere dein Leben. Versuch nicht, lass nicht nach. Gott führt uns in die Wüste, um uns zu lehren, dass wir Identität nicht erarbeiten können, dass es nicht möglich ist, sondern dass Identität empfangen wird. Wir müssen wissen, wer wir sind, sind wir nicht aus unserer Geschichte heraus, sondern wir sind es, weil Gott es sagt, wer wir sind. Das ist, wer wir sind. Und die Mauer wird deine Identität prüfen. Es heißt hier, bist du der Sohn Gottes? Das ist die erste Versuchung. Die Versuchung, unsere Identität durch Leistung zu beweisen. Das ist die Lüge. Du bist, was du leistest. Du bist, was du leistest. Deswegen stellen uns sich viele in Deutschland vor mit ihrem Beruf. Statt zu sagen, ich bin Benji, sagen sie, ich bin Arzt. Hört sich viel besser an. Muss ich auch zugeben. Aber weil es wert. Aber die Wahrheit ist, du bist, was Jesus für dich getan hat. Das bist du. Der höchste Preis, der bezahlt worden ist für dich, ist das Blut von Jesus Christus. Es ist die wertvollste. Weißt du, momentan ist Goldkurs, ist crazy. Wenn du Gold kaufst, Alter, soll ich dir was sagen, was noch wertvoller ist als Gold? Das Blut von Jesus Christus. Und damit wurdest du bezahlt. Das ist die Währung, mit der du bezahlt worden bist. Und dann heißt es hier, wirf dich hinab von dieser Tempelmauer. Es ist die Versuchung, die Identität aus Anerkennung und Beifall zu bekommen. Die Lüge ist, du bist, was andere von dir denken. Du bist, was denkt jemand anderes von mir? Was glaubt jemand anderes von mir? Das ist mir wichtig. Ich versuche die ganze Zeit zu umarmen, was andere wohl. Kennst du dieses Gefühl, dass du zu Hause aufräumen musst, damit die anderen von dir denken, dass du ein ordentlicher Mensch bist? Da geht's schon los. Da geht's schon los. Ja, natürlich, du machst es nicht, weil du denkst, dass andere was Schlechtes, Schlimmes von dir denken. Du machst es aus anderen Gründen. Ja, aber vielleicht manche von uns. Aber da, die Wahrheit ist, du bist, was der Vater sagt, wer du bist. Du bist mein geliebtes Kind. Das ist, wer du bist. Das ist die Wahrheit, die hier steht. Ich gebe dir alle Reiche, sagt hier der Teufel. Das ist die Versuchung, Identität durch Macht und Kontrolle zu gewinnen. Die Lüge, du bist, was du besitzt. Du bist, was du kontrollierst. Deswegen ist es so vielen Menschen so wichtig, was für ein Auto sie fahren oder welchen Urlaub sie gehen oder so etwas. Und die Wahrheit ist, du bist nicht, was du besitzt und nicht kontrollieren kannst, aber Gott ist gut und will dir alles geben, was du brauchst. Gott ist ein Gott, der dich liebt. Gott meint es gut mit dir. Gott will ein Gutes. Die Grundlüge des Teufels, die er schon in Adam und Eva angelegt hat, ist, Gott ist nicht gut. Gott meint es nicht gut mit dir. Gott will dir etwas vorenthalten. Gott will dir nicht alles geben. Gott will, dass du gerade so durchkommst. Gott will, dass du verzweifelt am Boden liegst und im letzten Augenblick dann irgendwie die Güte Gottes noch erhaschst, damit du noch irgendwie weiterkommst. Nein, Gott ist ein Gott, der ist großzügig und er hat mehr als genug. Für ihn ist es kein Problem. Aber wir haben angefangen, dem Teufel zu glauben, dass Gott möchte, dass wir niemals durch die Mauer durchkommen. Und es ist erst die erste Mauer. Es gibt Leute hier, die sind immer noch vor der ersten Mauer ihres Lebens. Und sie sind schon so lange mit Jesus unterwegs. Aber Gott möchte und er kann es möglich machen, wie bei Abraham auch. Hey, er war 75 Jahre alt, als er die erste Mauer gesehen hat. Wer ist hier 75? Gibt's nicht viele. Gott möchte mit dir immer noch Geschichte schreiben. Gott möchte immer noch das wahre Ich aus dir herausholen. Erkennen, so dass du selbst siehst, so dass du zu dir selbst kommst, so dass du zu deinem Gott kommst und weißt, wer ist das Größte. Das größte Problem ist, dass unsere Identität damit zusammenhängt, dass wir erkennen, wer Gott ist. Und wenn wir erkennen, wer Gott ist, können wir uns selbst erkennen. Das ist das größte Geschenk unseres Lebens. Oh man. Wir müssen wissen, unsere stärksten Wünsche sind nicht unbedingt unsere tiefsten Wünsche. Wenn wir das verstehen, dann verstehen wir den Mechanismus unseres Fleisches. Du kannst dir vorstellen, als Jesus von dem Teufel gebeten worden ist, wenn du der Sohn Gottes bist, dann mach dieses Stück diesen Stein zu Brot. Das war, wie soll ich sagen, nach 40 Tagen Fasten hast du den starken Wunsch, Brot zu essen. Nur der Geruch von Brot löst in dir schon, also bei den meisten schon nach einem Tag Fasten. Nach 3 Stunden Fasten ist schon der Geruch von Brot. Kannst du schon nachvollziehen dann. Aber der tiefste Wunsch von Jesus war das nicht. Der tiefste Wunsch war zu sagen, ich lebe nach dem Wort Gottes. Das Wort Gottes und alles, was Gott will, das ist meine Nahrung. Das zu verstehen. Was wir brauchen, damit wir unsere Identität finden, ist 2 Waffen, die wir benötigen, wenn wir an die Mauer kommen. Wahrheit und Geist. Wahrheit und Geist. Galater 5, Vers, oder doch erstmal Galater 5, nein, andersrum. Wir fangen an mit Wahrheit. Wir fangen mit Wahrheit. Wahrheit, weil ich habe zuerst Wahrheit gesagt. Wahrheit. Ihr habt euch ja bestimmt gefragt, wie geht die Geschichte weiter von Jakob? Da heißt es dann, wie heißt du? Fragte der Mann. Er antwortete, Jakob. Du sollst nicht länger Jakob heißen, sagte der Mann, von jetzt an heißt du Israel, denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und gesiegt. In dem Augenblick, als Jakob verstand, wisst ihr, was Jakob heißt? Jakob heißt Fersenhalter. Oder man würde das neudeutsch sagen, Betrüger. Gott hat zu ihm gesagt, wer bist du? Ein Betrüger. Ich bin, was ich nicht vorgebe zu sein. Ich hab meinen Vater belogen. Ich habe meinen Bruder belogen. Und ich kämpfe um mein Leben. Ich bin ein Betrüger. Und das war der Augenblick, in dem Gott alles verändern konnte. Das war der Augenblick, in dem er gesagt hat, ab jetzt kämpfst du nicht mehr für dich selbst. Israel heißt, und Gott kämpft für dich. Das Interessante ist, ich weiß nicht, ob du das schon mal beobachtet hast in der Bibel, aber er heißt danach nicht die ganze Zeit Israel, sondern heißt immer noch manchmal Jakob. Manchmal Israel, manchmal Jakob. Genauso wie der Simon. Manchmal Petrus und manchmal Simon. Weil dieser Teil irgendwie immer noch da bleibt und hin und wieder rauskommt. Er sollte nicht mehr da sein, aber Gott weiß, es ist da. Und es ist die Frage, sehen wir auf das Fleisch oder sehen wir auf den Geist? Was wir brauchen ist, die erste Zutat ist Wahrheit. Gott kann mit uns alles tun und uns durch die Mauer hindurchziehen, wenn wir wahrhaftig sind, wenn wir ehrlich sind. Und das Zweite, was wir brauchen, ist, wir brauchen Geist. Ich habe da letzte Woche schon drüber gesprochen. Manchmal ist Wahrheit zerstörerisch, wenn wir Wahrheit hören. Wenn uns jemand mal richtig sagt, wie es aussieht, dann ist es nicht angenehm, ne? Wir können es kaum nehmen. Wir würden sagen, nee. Die Rechtfertigung ist schon auf unseren Lippen. Weißt du, das ist deswegen, weil bla 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 bla. Wir können so schwer Wahrheit nehmen. Wahrheit ist nicht die Lösung, ist nicht die halbe Miete, es ist noch nicht mal 20%. Nur weil wir Wahrheit kennen, heißt es noch lange nicht, dass wir die Wahrheit annehmen und dass wir die Wahrheit ausleben. Was wir brauchen, damit wir die Wahrheit ausleben können, ist den Geist. Dafür ist der Geist da, damit er uns die Wahrheit führt und damit wir die Wahrheit annehmen können. Und damit die Wahrheit in unserem Leben groß wird. Und es heißt in Galater 5, Vers 22, seid ihr noch da? Und das ist, was ich euch so ans Herz legen würde, als Rezept für zu Hause, dass du das immer wieder ausbildest. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er eine ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Das ist, was er in uns tun will. Wenn wir auf ihn schauen, wenn wir ihm die Erlaubnis geben, in unserem Leben zu bestimmen, wenn wir ihm Gewicht geben, wenn wir ihn anschauen, wenn wir ihm zuhören, wenn wir ihm Zeit einräumen, wenn wir eben nicht 5 Minuten Gebetssessions machen, wo wir Gott vorlabern, na, gebeten meine ich natürlich, und dann sagen, Arm und gehen, sondern sagen, nein, Heiliger Geist, wir wollen, dass du bist da. Der Sohn hat dich gesandt und du bist in mir. Ich will Zeit mit dir verbringen. Und jetzt hör mal, was will er tun? Er will wachsen lassen. Er will wachsen lassen in unserem Leben. Und ich habe es letzte Woche schon gesagt. Ich sage es diese Woche nochmal, damit du es nochmal hörst. Und ich werde es die ganze Zeit sagen, während dieser Serie, immer am Ende. Was will er tun? Er will wachsen lassen Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist, was er tun will. Und ich will euch mal eine Sache, ich will nur eine Sache mal rauspicken, eine einzige Sache rauspicken. Das ist so großartig, was der Heilige Geist da tut. Manche sagen, es ist langweilig, was der Heilige Geist tut. Da habe ich früher gedacht, ganz ehrlich, als Teenager habe ich gedacht, das ist ja ganz schön langweilig, was der Heilige Geist für mich hat. Ich finde es nicht so aufregend. Aber ich habe es mittlerweile untersucht und ich habe das verstanden. Alleine, schau mal, der Heilige Geist gibt dir Freude. Was wir heute für Geld ausgeben für Freude. Was wir für Urlaub machen müssen, um Freude zu haben. Was wir für technische Geräte wir uns anschaffen, um Urlaub zu haben. Was wir für Abos abschließen müssen, damit wir Freude haben. Meine Güte, was wir uns für Sachen anschauen oder erleben müssen und wo wir überall hinfahren und damit wir Freude haben. Und hier haben wir Freude. Und es ist nicht irgendeine komische Freude, sondern es ist Freude, nicht irgendeine Freude, die irgendwie anders ist, sondern echte, echte Freude, die Gott uns gibt durch seinen Heiligen Geist. Du stehst morgens auf, du hast noch gar keinen Kaffee getrunken, der dir Freude gibt, du hast trotzdem schon Freude, weil der Heilige Geist hat diese Freude nicht hineingepackt. Das musst du auch nicht aus dir herauspressen, so, ich muss mich jetzt freuen, dieses Christsein. Ja, ich habe ja die Predigt gehört, ich entscheide mich jetzt zur Freude. Nein, was der Heilige Geist tun möchte, ist, er möchte wahrhaftig Freude in ein Leben, in einer Leichtigkeit. Kannst du dir das vorstellen? Das will das der Heilige Geist tun. Oh, ist das nicht gut? Das ist nur der Freudenaspekt. Und jetzt überleg mal, was er dann macht mit Geduld. Das gibt er dir auch. Ist das nicht krass, was er dir alles gibt? Oder das ist was, Freundlichkeit. Manche von uns, denen ist das nicht angeboren. Ich will dir sagen, und du sagst, es ist unmöglich. Ja, es ist unmöglich. Aber ein Werk des Heiligen Geistes, was er in dir tun will. Oder stell dir mal vor, es gibt so viele Menschen, die unruhig sind, die voller Angst sind, die ganze Zeit sich bewegen innerlich in dieser Unruhe. Und was sagt der Heilige Geist, will er tun in uns? Frieden. Frieden. Ist es nicht fantastisch, was der Heilige Geist tun will? Ich möchte für dich beten heute Abend. Ich möchte dich senden in der Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist will dir ein Leben geben, eine mentale Gesundheit. Er will dich führen zu dem, wer du wirklich bist, wer Gott sagt, wer du bist. Und er möchte, dass du durchkommst durch diese Mauer, damit du auf das neue Level kommst, was Gott für dich hat. Ich glaube, dass einige an dieser Mauer stehen und vielleicht schon aufgeben wollen und sagen, ich glaube, ich gehe. Ich glaube, ich bin jetzt lang genug Christ. Das ist so enttäuschend. Das funktioniert nur bei besonderen Christen, bei Joachim-Christen funktioniert das gut, bei Josua-Christen funktioniert das gut, aber es funktioniert nicht bei mir. Ich möchte dir sagen, Jesus ist lebendig und er liebt dich. Und all das ist für dich verfügbar. All das ist für dich da. Nichts davon wird dir vorenthalten. Du bist ein Abend. Du bist all das und mehr. Du hast mehr. Weißt du, was Jesus gesagt hat? Er hat gesagt über Johannes den Täufer, er ist der Größte im Alten Testament, aber der Kleinste im Neuen. Das heißt, du bist größer als Johannes der Täufer. Warum? Weil der Heilige Geist in dir lebt. Es wird Zeit, dass wir die Lügen hinter uns lassen und dass wir die Wahrheit Gottes anziehen. Und dass wir das, was wir lesen in Offenbarung Kapitel 3, das weiße Kleider kaufen. Wir nehmen das, wisst ihr wieso? Damit wir sind, wer wir wirklich sind. Das ist das Wertvollste, was wir haben können, zu sein, wer wir wirklich sind, weil Gott sagt, wer wir sind. Er weiß, wer wir sind. Wenn wir gemeinsam beten, ist das okay? Wenn wir gemeinsam aufstehen? Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Jesus. Heiliger Geist, danke, dass du dich bewegst, jetzt gerade im Raum. Herr, wo immer wir auch stehen, gerade in unserem Leben, was auch immer gerade zusammenbricht, was auch immer gerade in Frage gestellt wird, welche Mauer sich vor uns türmt, welcher Sumpf, welche Dunkelheit uns gerade umgibt, Herr, du bist da. Heiliger Geist, du bist da. Du kennst den Weg rein und du kennst den Weg raus. und du kennst alle Wahrheit über uns. Und heute Abend sind wir hier, um dir zu sagen, wir sind nichts als Betrüger, die wir uns selbst vormachen, dass wir irgendwie cool sind oder nicht cool sind, die wir uns selbst vormachen, dass wir was können, irgendwas haben, was wir nicht haben, etwas besitzen, etwas kontrollieren, jemanden kennen, jemanden beeindrucken, aber wir haben es nicht. Wir sagen, Heiliger Geist, komm. Komm. Komm mit Kraft. Komm mit Weisheit. Führe uns, Herr. Führe uns, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Ich verbete heute Abend, dass Hoffnung, neues Licht ausgegossen wird in die Herzen. Hey, es sind Menschen, die denken, das wird nie was. Und Gott sagt heute Abend, ich sage dir, mein Kind, ich rufe dich heraus. Du bist keine Verlierer, du bist keine Verliererin. Ich rufe dich heraus. Du bist von mir berufen. Du bist jemand, der dich verdient, ein Christ zu sein. Du hast gedacht, dass du es irgendwie mit der zweiten Reihe aushalten musst, dass du es irgendwie durchkommst. Jesus sagt, nein, du bist berufen, meine Tochter. Ich will dich auf das nächste Level bringen. Ich will dich führen und leiten. Ich will dich in allen Frieden hineinbringen, in alle Liebe hineinbringen, in alle Geduld hineinbringen. Freundlichkeit. Heiliger Geist, danke. Danke, Jesus.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.